HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er war Chefredakteur bei Titanic, Außenreporter der Heute-Show und er gilt als einer der besten deutschen Satiriker, Martin Sonneborn. Vor 5 Jahren war er als Spaßpolitiker ins EU-Parlament eingezogen, und zwar als einziger Abgeordneter seiner Partei, die Partei. Seitdem mischt er den politischen Betrieb in Brüssel auf, mit Aktionen und Reden, die im Netz 100.000-fach geklickt werden. Bei der Europawahl am 26. Mai tritt er wieder als Spitzenkandidat seiner Partei an und will zusammen mit seinem Satiriker-Kollegen Nico Semsrott gleich 2 Sitze im EU-Parlament erobern. Aber was kann man als Komiker in der Politik überhaupt erreichen? Wie blickt Martin Sonneborn auf Europa? Und wie ist er eigentlich, wenn er nicht in seiner Rolle als Spaßpolitiker auftritt? Antworten jetzt in HR Info das Interview. Martin Sonneborn, wir duzen uns in diesem Interview, weil wir uns schon ziemlich lange kennen. Und zwar seit Mitte der 90er Jahre, da weiß ich noch, du kamst frisch aus Berlin zum Satiremagazin Titanic. Und du wurdest damals gefeiert von den Kollegen dort als der neue Star am Satirikerhimmel.
Die junge weiße Hoffnung aus Berlin.
Genau. Heute sitzt du im Europaparlament für deine Partei, die Partei, seit 5 Jahren. Wie würde das der junge Martin Sonneborn von damals sehen? Bist du da, wo er immer hin wollte?
Nein, überhaupt nicht. Das war ja eine vollkommen überraschende Entwicklung. Ich hätte nie angestrebt, in die Politik zu gehen. Und ich hätte es auch in den 90er Jahren nicht reizvoll gefunden, im Europaparlament zu sitzen. Es gab ja auch in Deutschland einiges zu tun. Und also retrospektiv würde ich sagen, dass es schon eine rote Linie ist, die man aufzeigen kann. Und das, was ich jetzt mache, ist ja eigentlich auch eine ins Unendliche verlängerte Titanic-Aktion. Also ich habe mein Handwerk eigentlich bei Titanic und in der Heute-Show gelernt und damit komme ich ganz gut durch in der Politik.
Wie hat sich denn dein Blick auf Europa verändert, seitdem du im Parlament sitzt in Brüssel?
Auf die EU, denn die EU ist ja nicht komplett gleichzusetzen mit Europa. Also ich sehe, dass das Konstrukt EU wunderbar funktioniert. Es ist nur mit den falschen Leuten besetzt. Wir haben früher nicht unsere Besten nach Brüssel geschickt, sondern oft unsere Dümmsten. Und davon gibt es halt, ich weiß nicht, eine ganz, ganz erstaunliche Reihe alter Herren, die da in Politik betreibt und die EU in diese Krise gebracht haben, in der sie sich jetzt befindet. Also für meine Einstellung ist dieses Parlament einfach ganz falsch besetzt. Es sind wenig junge Idealisten da, die sich auch für die Bürger einsetzen, sondern es sind halt viele ältere Herren da, die, was weiß ich, CDU, CSU, die sehr wirtschaftsverbunden denken und halt ihre Wahlkreisspende da zu Hause einplanen müssen und in ihrer Partei funktionieren müssen und die vielleicht gar keine Wahl haben, aber die ein Abstimmungsverhalten haben, das halt nicht im Sinne der Bürger ist eigentlich. Es gab eine Abstimmung, die mir tatsächlich jetzt schon mehrere Wochen schlechte Laune gemacht hat, weil das ein Bericht war. Ich zitiere mal 2 Sätze daraus. Das heißt eigentlich nur, das Europäische Parlament erkennt den Einsatz der verschiedenen regierungsunabhängigen Organisationen an, die im Mittelmeer tätig sind und versuchen, Menschenleben zu retten und den notgeratenen Menschen humanitäre Hilfe zu leisten. Das Europäische Parlament weist darauf hin, dass die Seenotrettung eine völkerrechtliche Verpflichtung ist, konkret aufgrund von Artikel 98 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, wonach, Zitat, jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten ist. Dann geht das noch so ein bisschen weiter. Das ist also ein Bericht, der keine praktische Folge hat, der aber den Seenotrettern den Rücken stärkt. Und dieser Bericht ist mit 312 zu 310 Stimmen im Parlament angenommen worden. Ich habe dafür gestimmt. Wenn ich dagegen gestimmt hätte, wären es 311 zu 311 gewesen und dann wäre dieser Bericht hängen geblieben und nicht durchgegangen. Wie kann man als verantwortungsbewusster und als denkender Mensch gegen so etwas stimmen, frage ich mich dann.
Wenn du das jetzt gerade so erzählst, dann kommst du sehr ernst rüber.
Das tut mir leid.
Nein, aber du meinst es ernst. Das hat dich offenbar sehr bewegt.
Ja, wie soll man nicht bewegt sein von sowas? Und das ist halt etwas, was mir schlechte Laune macht. Und da macht es mir natürlich auch Spaß, dagegen zu arbeiten oder Leute zu ärgern, die sich für so etwas einsetzen.
Ich habe jetzt, Martin Sonneborn, einen kleinen, schnellen Test für dich zur Frage, wie viel Europa steckt eigentlich in Martin Sonneborn? Das sind 5 Fragen, die stellen wir allen unseren Gesprächspartnern zur Europawahl. Soll ich mal anfangen?
Nein.
Ich fange trotzdem mal an. Wie viele Sprachen sprichst du?
Also gut spreche ich eine Sprache. Das ist relativ ordentliches Hochdeutsch. Mhm. Ich verstehe ein bisschen Englisch. Wenn es nicht vom koreanischen Botschafter gesprochen wird. Also wir haben sehr viele Leute natürlich, die auch sehr merkwürdige Sprachen sprechen. Oettinger zum Beispiel, dessen Englisch kann ich nicht verstehen. Das versteht aber auch niemand in Europa und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis seines Erfolges.
Zweite Frage, wie heißen die europäischen Kulturhauptstädte 2019?
Keine Ahnung.
Weißt du echt nicht, du bist doch so ein Zeitungsleser.
Ich bin ein einfacher Europaabgeordneter, oder soll ich das wissen?
Matera in Italien und Plovdiv in Bulgarien.
Tja, wahrscheinlich bin ich der Einzige von uns beiden, der bereits im Plovdiv war.
Stimmt nicht, ich war da auch schon mal.
Ah, ja.
Dritte Frage, welchen Sinn hatte die europäische Gurkenkrümmungsverordnung?
Die hatte den Sinn, die Bürger über Europa lachen zu machen. Denn es war, glaube ich, eine Verordnung, die die gurkenverkaufende Industrie durchgedrückt hat, dass praktisch gerade Gurken, weiß ich nicht, besser zu verpacken sind. Es war irgendein Unsinn. Das ist aber 2009 abgeschafft worden, weil zu viele Leute gelacht haben darüber und weil das praktisch schlechtes Image für die EU bedeutet hat. Ich habe versucht, die nochmal einzuführen und zwar für Gewehrläufe. Ich wollte eigentlich, dass wir einen Bericht erstellen, dass ich vorschlage, dass sämtliche Waffen, die aus Deutschland und aus der EU exportiert werden, dass die auf je 10 Zentimeter Lauf 2 Zentimeter Krümmung aufweisen müssen, weil ich glaube, dass die Welt nicht schlechter wäre, wenn wir als großer Waffenexporteur da ein bisschen umdenken würden.
Meine vierte Frage, welches EU-Land hat den größten Frauenanteil bei Führungskräften?
Vermutlich Estland.
Knapp daneben.
Lettland?
Richtig.
Okay.
Mit 56%.
Ja, ich weiß, dass die lettische Präsidentin mal im Parlament war und dass die Reihen hinter ihr mit Frauen besetzt waren. Mhm. Alle Führungspersonen, die sie mitgemacht hatte, waren Frauen und das fällt im Europäischen Parlament schon auf. Normalerweise, wenn wir Stellen zu besetzen haben, denken wir natürlich zuerst an Männer. Das ist, glaube ich, im Europäischen Parlament eher der Geist.
Meine letzte Frage. Kannst du bitte den Anfang der Europahymne singen?
Ich könnte ihn pfeifen.
Mach mal. Hä?
Das ist eigentlich die Europahymne, denn in Deutschland wird es nicht so richtig begriffen, glaube ich, wie wir den Takt angeben als Deutsche in Europa. Ich bin einerseits stolz, ich habe das genau beobachtet, weil die Große Koalition versucht hat, eine Wahlrechtsänderung in ganz Europa durchzuführen. Es gibt ja 7 Kleinparteien, also uns und noch 6 andere, Piraten, Familienpartei, Tierschutzpartei, so alles harmlose Leute eigentlich, ÖDP, wenn es 3 oder 5% Sperrklausel gibt, dann sind die meisten dieser 7 Mandate fallen dann wieder an CDU, SPD und AfD, lustigerweise auch, und Grüne wahrscheinlich auch. Und da habe ich gesehen, dass wir in der Lage sind, eine Sache, die praktisch kein Land interessierte in Europa, durchzudrücken. Das hat mich auf der einen Seite verärgert und wir haben dann dagegen gekämpft mit Informationen der Öffentlichkeit. Aber es hat mich auch stolz gemacht, weil ich gesehen habe, dass wir Deutschen in Europa wirklich alles entscheiden können und alles durchdrücken können. Die wichtigsten Posten in Europa sind mit Deutschen besetzt. Alle großen Fraktionen werden von Deutschen geführt oder mitgeführt. Die 4 wichtigsten Verwaltungsposten sind mit 3 Deutschen besetzt.
Ist das gut oder schlecht?
Und einem Dänen als Nachfolger eines Deutschen und als Vorgänger auch. Das ist für Deutschland gut, natürlich. Für Europa ist es so mittel.
Martin Sonneborn und der Europa-Test in hr-info das Interview. Du bist ja als Vorsitzender der Partei Die Partei Einzelkämpfer, gehörst keiner Fraktion an, obwohl, glaube ich, die Linken und die Grünen hatten dir das anfangs mal angeboten.
Liberalen auch.
Und du polarisierst natürlich immer wieder in deiner Rolle als Spaßpolitiker. Wie verstehst du denn diese Rolle als Abgeordneter? Wie siehst du dich selber?
Also ich bin überraschend ins Parlament gewählt worden und musste mich dann mit dieser Situation auseinandersetzen. Habe relativ schnell gemerkt, dass mir Sacharbeit keinen Spaß macht. Und das hat auch meine Chefin im Haushaltskontrollausschuss gesagt, Inge Gressle, CDU. Ich sei eine absolute Niete in der Sacharbeit, ein Totalausfall. Ich habe mir drei andere Aufgaben gestellt. Die erste ist, dass ich Öffentlichkeit herstelle für die Dinge, die mich interessieren, also die unseriösen Seiten der Europäischen Union, die skurrilen, die komischen, die rechtsradikalen. Das zweite ist, dass ich mir vorgenommen habe, dicke, alte, weiße Männer zu ärgern, wie Elmar Brocken von der CDU, der ein ungekrönter König dieses Parlamentes war, fast 40 Jahre Parlamentarier. Und die dritte Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist gewesen, ab und zu große Reden zu schwingen vor halbleerem Plenum und dabei auch so ein bisschen politische Inhalte durchschimmern zu lassen.
Martin, das hier ist unsere Interviewbox. Die befüllen wir für jeden Gast mit einer kleinen Überraschung.
Nee. Ist doch ungefährlich.
Ich glaube schon.
Dass ich Immunität habe und eigentlich meinen Büroleiter vorschicken müsste
jetzt. Nee, das ist nicht gefährlich.
Oh, ein Auto. Vielen Dank. Das ist ein weißes Audi-Auto.
Ja, wenn du dir das jetzt noch kleiner, älter und schäbiger vorstellst. Und vielleicht passt die Farbe auch nicht.
Soll das irgendeine Anspielung auf meinen Wagen sein?
Vielleicht. Du hast doch so eine alte Karre.
Ich habe einen 20 Jahre alten Audi, das stimmt. Das Getriebe hat mich gerade verlassen.
Ich hätte dir auch einen Schaltknüppel in die Kiste legen können, genau.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch keinen Kostenvoranschlag. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist.
Also du hast dieses alte Auto und mit diesem Auto bist du immer unterwegs, wenn ihr mit der Titanic Boy Group auf Tour seid, richtig?
Also manchmal, ja. Eigentlich bin ich mit dem Auto oft zwischen Straßburg und Brüssel unterwegs, nämlich einmal im Monat hin und zurück. Aber auch auf Lesereisen fahren wir eigentlich meistens Zug zu dritt. Aber wenn wir im Auto fahren, ab und zu mit dem. Meine Kollegen lachen darüber, die Schweine.
Ja, der Witz ist nämlich, also wenn das richtig ist, was ich gehört habe, kann man bei dem Auto den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Und die Kollegen, die mitfahren, müssen per Hand helfen dann beim Einparken.
Es ist tatsächlich so, dass der Rückwärtsgang seine besten Jahre hinter sich hat. Aber ich parke meistens so geschickt ein, dass das entweder vorwärts geht oder man kann ja auch am Berg einparken oder auf leichten Schrägen. Es kommt aber tatsächlich ab und zu kürzlich bin ich mit meinem Büroleiter auf einer Fahrt auf einen Hof gefahren, eines Restaurants, als wir kurz Pause gemacht haben. Und da war so eine kleine Anhöhe zu überwinden, die ich mit dem Vordergang dann problemlos bewältigt habe. Und als ich zurückfahren wollte, es war erniedrigend. Wir sind so hochgerollt bis ganz kurz vor den Scheitelpunkt und dann ist der Wagen wieder nach vorne gerollt, obwohl der Rückwärtsgang drin war. Und zum Glück haben wir noch einen anderen Ausgang gefunden auf diesem Parkplatzhof, sodass wir dann rausgekommen sind.
Also du merkst vielleicht, ich versuche mich gerade dir so ein bisschen persönlich anzunähern und den echten, wahren Martin Sonneborn so ein bisschen.
Den findet man über sein Auto.
Zum Beispiel, das sagt viel aus. Hast du dich auch gefragt, von wem ich das alles weiß? Wer mir das gesteckt hat?
Ja, ich nehme an, dass hier noch alte Titanic-Verbindungen.
Ja, also die beiden Jungs, mit denen du auf Titanic Boy Group Tour unterwegs bist, Thomas Gseller, Oliver Maria Schmidt.
Ich merke mir diese Namen. Die kriegen Ärger.
Wie funktioniert eigentlich so eine Männerfreundschaft unter Satirikern? Wie geht man miteinander um? Kannst du bei denen dein wahres Gesicht zeigen?
Ja, schon. Also es gibt nicht so diese falsche Höflichkeit und Freundlichkeit, die es mitunter, gerade im politischen Geschäft, ich wundere mich immer, was weiß ich, alte SPDler wie Jo Leinen zum Beispiel, 183 Jahre. Ich ärgere den und er gibt Interviews über mich und dann begegnet man sich auf dem Gang. Oder Helga Rüpel von den Grünen ist noch besseres Beispiel. Die pöbelt im Netz gegen mich und wenn man sie dann auf dem Gang sieht, dann grüßt sie freundlich. Ich mache das da nicht mit, mich verwirrt das immer. Entweder man hat eine offene Feindschaft oder man begegnet sich mit Respekt. Und bei Thomas Gseller und Oliver Schmidt ist das so, dass ich kann auf der Bühne, wenn Thomas Gseller liest oder bevor er auf die Bühne geht, Bügel in seine Taschen hängen, die wir irgendwo hinter der Bühne gefunden haben. Und dann geht er raus und es hängen ein paar Bügel am Jackett und die Leute lachen und er weiß nicht, was los ist. Und das ist schon sehr angenehm, glaube ich.
Also du musst da nicht immer in dieser Rolle des Polit-Clowns bleiben oder sein.
Ich bin eigentlich nicht in der Rolle des Politclowns, sondern ich glaube, also die Übereinstimmung zwischen dem Bild, was in der Öffentlichkeit besteht, und der privaten Person ist größer, als man denkt.
Soweit ich weiß, hatte sich dein Vater früher mal gewünscht, dass du BWL studierst. Hast aber nicht gemacht, sondern du hast erstmal eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Mhm. um dann doch später Satiriker zu werden. Wann hast du diese komische Ader in dir entdeckt oder wie hast du die entdeckt?
Ich weiß, dass ich als wahrscheinlich 7-Jähriger, 6 oder 7, wenn man anfängt zu lesen, dass ich so Witze aus der Bäckerblume einer Bäckereifachzeitschrift ausgeschnitten habe und in einem Zeichenblock verklebt habe und dann herumgelaufen bin und diese Witze vorlesen wollte. Das muss für meine Umwelt ziemlich nervtötend gewesen sein. Und dann, ich weiß nicht, ich habe dann als Schüler angefangen, Titanic zu lesen. Und ich wollte eigentlich nie etwas anderes machen, als für Titanic zu arbeiten. Ich glaube, ich habe bei Kowalski den ersten Text veröffentlicht. Das war die proletarischere Jugendausgabe von Titanic, etwas alberner. Und da habe ich irgendeine kleine Anekdote untergebracht und dann hatte ich Spaß am Schreiben.
Dann ging es los. Welche Rolle hat Politik in deinem Elternhaus gespielt, in deiner Erziehung?
Ja, also meine Eltern waren konservativ. Mein Vater hat, glaube ich, zeitlebens CDU gewählt und hat uns das auch so ein bisschen vermittelt. Dieses Weltbild, gut bürgerlich, Familie und konservative Ausrichtung. Und ja, aber das außerhalb der Wahlen machte sich das eigentlich auch nicht viel bemerkbar.
Heute sympathisierst du doch eher mit linken Ideen, oder?
Mit linken Ideen schon, mit Parteien halt weniger. Mhm. Wir haben ja auch 2004 die Partei gegründet, weil wir in der Titanic-Redaktion zusammensaßen und tatsächlich nicht mehr wussten, was wir wählen sollen in Landtags- oder Bundestagswahlen. Und ich glaube, wir sprechen überwiegend Leute an, die die SPD nicht mehr wählen können, weil sie keine sozialdemokratischen Momente mehr vertritt, denen die Grünen zu bürgerlich konservativ geworden sind, die keine CDU-Wähler sind, die die FDP verachten, weil sie Marktradikalinskis sind, die die Linken auch nur als ein bisschen gespalten und sich heftig selbstbefehdend zur Kenntnis nehmen. Die AfD ist natürlich keine Wahlmöglichkeit für intelligente Menschen. Da bleibt ja eigentlich nicht viel.
Warum traust du dich nicht, was Ernstes dann zu machen in der Politik?
Also ich schätze das Ernste nicht höher als das Komische, im Gegenteil. Ich habe da ein anderes Weltbild und ich glaube auch, dass wir einfach viel erfolgreicher sind, indem wir mit satirischen Formen arbeiten und es reicht uns, wenn wir auf Missstände hinweisen können und wenn wir ab und zu die Position des gesunden Menschenverstandes im Europaparlament abbilden können, zeigen können, dass das, was läuft, nicht ganz richtig ist, dass es Alternativen gäbe. Und eigentlich ist die Partei ein, das darf aber niemand erfahren, eine Protestwahlmöglichkeit für intelligente Wähler.
Martin Sonneborn, in hr-info das Interview, ehemaliger Titanic-Chefredakteur und Grimme-Preis gekrönter Satiriker, Gründer, Bundesvorsitzender und zum zweiten Mal Spitzenkandidat der Partei. Wenn man sich das mal anschaut, Komiker in der Politik, das ist ein aktueller Trend. Wir haben das gerade in der Ukraine gesehen, wo der Komiker und Schauspieler Zelensky zum Präsidenten gewählt wurde. Wir haben das in Italien gesehen, Beppe Grillo und die Fünf-Sterne-Bewegung. Auch in Island und Slowenien gibt es Komiker, die in den vergangenen Jahren in Staatsämter gewählt wurden oder mit ihren Parteien die politischen Landschaften so ein bisschen aufgemischt haben. Woran meinst du, liegt das?
Also wir wussten, dass das Zeitalter der Politclowns angebrochen ist, als Sigmar Gabriel SPD-Vorsitzender wurde. Da habe ich gedacht, okay, das ist ein Trend und darauf setzen wir. Von den Zitierten würde mir nur Jon Gnarr gefallen in Reykjavik.
Der Isländer.
Punk, der halt eine, der gewählt wurde, weil das Land vollkommen am Ende war. Und der da eine sehr solide, gute Politik gemacht hat. Alle anderen, Zelensky ist, glaube ich, ein Schauspieler, der aufgeschriebene Texte von sich geben kann. Vermutlich steht ein Oligarch hinter ihm. Ist eher ein Typ wie Ronald Reagan wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, das zeigt einfach nur, dass es eine Abwendung gibt von den etablierten Parteien, dass die Leute sich darin nicht wiederfinden. Und ich meine, die Ukraine ist in einer extremen Notsituation. Und wenn man von einem korrupten Oligarchen dann regiert wird, dann ist natürlich jeder Strohhalm da auch besser als Poroschenko zu wählen.
Bei der Europawahl hast du als Spitzenkandidat ganz gute Chancen, zum zweiten Mal ins EU-Parlament gewählt zu werden. Wenn man sich mal die Kandidatenliste der Partei anschaut zur Wahl, findet man Namen ehemaliger Nazi-Größen wie Goebbels, Speer, Eichmann, Hess und so weiter. So heißen einige eurer Mitglieder in Wirklichkeit. Für viele ist da so eine Grenze überschritten. Findest du das komisch, diese Leute aufzustellen?
Ich finde das beschränkt komisch, ja, ich finde das komisch. Also die Liste heißt ja konkret Sonneborn, Semsrott und dann Bombe,
und dann kommen die ganzen
Krieg, Eichmann, Bormann, Keitel, Hess, Goebbels, Speer, Goebbels mit Ö und erst Sven mit Vornamen, also es ist nicht ganz so unkomisch. Und das ist ja eine Reaktion darauf, dass wir im Moment eine unfassbare Militarisierung in Europa und in der EU erleben, die in Deutschland aber noch nicht diskutiert wird. Also ich habe selber einen EU-Haushalt mit abgestimmt für die nächsten 7 Jahre, in dem zum ersten Mal mehr Milliarden vorgesehen sind für Waffenentwicklung, Grenzsicherung als für Entwicklungshilfe. Und das, obwohl der Vertrag von Lissabon jegliche Investitionen in militärische Projekte untersagt. Das ist absurd und das ist unsere Antwort darauf. Wenn schon Militarisierung, dann ist die Partei dabei, mit Bombe und Krieg nach Europa und Eichmann, Goebbels, Keitel und Hess machen mit.
Aber ihr habt natürlich schon sehr viel Kritik dafür geerntet, weil das versteht nicht jeder.
Das macht nichts. Also wir sind eine Partei, die wahrscheinlich, wir liegen in den Umfragen bei 2%. Wir werden gewählt von intelligenten Menschen mit Humor, die sich in anderen Parteien nicht wiederfinden. Ich glaube, davon gibt es 2 Millionen in Deutschland und wir werden keine Massenbewegung sein. Wir werden auch nicht die anvisierten 50% plus X erzielen in der nächsten Bundestagswahl. Aber trotzdem können wir doch mit diesen Methoden arbeiten.
Kannst du in wenigen Worten sagen, was die Partei eigentlich bezweckt, also was das wichtigste Ziel ist?
Das wichtigste Ziel ist die Machtübernahme.
Das war jetzt die Spaßantwort. Jetzt würde ich gerne eine ehrliche Antwort hören. Was glaubst du, kannst du als Komiker in der Politik bewirken?
Wir sind ja hier unter uns praktisch. Also mir ist es egal, ob wir 0,6% oder 7% haben. Wir riskieren eine große Lippe und wir stellen unsere Forderungen und wir verschaffen Dingen Öffentlichkeit und versuchen auch Diskussionen anzustoßen. Ja, ich glaube, das ist unser Ziel. Also ich glaube, wir machen schon auf Missstände aufmerksam in dieser Demokratie und auch in diesem täglich irrsinniger werdenden kapitalistischen System.
Und das reicht in diesen Zeiten, wo Europa und auch die Demokratie in der Krise stecken? Also viele reden ja jetzt von der Schicksalswahl, die uns bevorsteht.
Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber das Gerede von der Schicksalswahl, das kenne ich eigentlich seit 2004, seit der Gründung der Partei. Es gibt immer irgendeinen Grund, warum die nächste Wahl jetzt wirklich die wichtigste von allen ist und man nicht satirisch wählen darf. Ich habe gesagt, die Verhältnisse sind mittlerweile zu ernst, um nicht satirisch darauf zu reagieren. In der letzten Bundestagswahl haben die Taz und NTV und so und viele haben dagegen polemisiert und haben gesagt, wer die Partei wählt, stärkt Rechtsradikale letzten Endes. Das ist in der Bundestagswahl, kann man darüber diskutieren, aber auch da ist es Quatsch. In der Europawahl gibt es keine Prozenthürde, also hier kommt wirklich jede Stimme an. Da ist es einfach absurd.
Also es besteht in deinen Augen nicht die Gefahr, dass bei dieser Wahl am 26. Mai verstärkt nationalistische rechte Parteien ins EU-Parlament strömen und da die Verhältnisse umdrehen?
Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass mehr Nationalisten und Populisten ins Parlament kommen. Es wird aber auch nicht so schlimm sein, wie das gerade gezeigt wird. Ich gehe eigentlich eher davon aus, dass es 3 große Gruppen gibt, dass halt die GroKo Haram jetzt so ein bisschen geschwächt wird, weil die SPD natürlich Sitze verliert. Und dass auf der einen Seite also noch Populisten kommen und dann wird noch Macron die liberale Gruppe verstärken. Wenn es wirklich ganz gut läuft, dann sieht es in der nächsten Legislatur so aus, dass wir 3 Gruppen haben, 3 große Gruppen, die sich ab und zu egalisieren und dass Nico Semsrott und ich mit 2 Stimmen da sitzen und öfter das Zünglein an der Waage spielen können. Wir sind nicht korrupt, wir sind nicht verflochten, wir können nach humanistischen Prinzipien abstimmen. Das wäre mein Traum für die nächsten 5 Jahre.
Dankeschön, Martin Sonneborn.
Das war jetzt fast ein politisches Statement zum Schluss.
Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat der Partei Die Partei bei der Europawahl am 26. Mai. Was er in den letzten 5 Jahren im EU-Parlament erlebt hat, kann man übrigens auch in seinem neuen Buch nachlesen. Herr Sonneborn geht nach Brüssel, heißt das, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.